Ex Nihilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Michael Andrik. Wir sprechen heute über Ihr großartiges Buch, das den Titel Im Moralgefängnis trägt. Was mir außerdem gut daran gefallen hat, ist, dass Sie die gegenwärtigen Kalamitäten, die wir der Woken-Ideologie, der Cancel-Culture und so weiter anlasten, auf eine Form der Moralvergiftung zurückführen. Ein zu viel von jedem Moralin, das schon Nietzsche antizipiert hat, erzeugt eine Moralitis. Und diese wiederum schlägt sich als Vergiftung des öffentlichen Diskurses nieder. Das ist ein Gedanke, der in der Soziologie unter dem Rubrum der moralischen Panik abgehandelt worden ist. Aber Sie geben dem mit wahrhaft philosophischer Gründlichkeit nach und vivisezieren, also zerlegen unser Denken also in vivo. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, erzählen Sie ein bisschen von sich und was Sie dazu bewegt hat, genau dieses Buch zu schreiben.
Das fällt gar nicht schwer. Erstmal vielen Dank, Herr Burkhardt, für die Einladung in Ihre Gesprächsreihe. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe vorher auch einige Ihrer Gespräche gesehen und habe durchaus Respekt vor der Flughöhe, die wir hier heute erreichen wollen. Und werde mein Bestes geben. Zu Ihrer Frage. Man kann sich kein persönlicheres Buch vorstellen.
Ja, klar.
Ich habe mit diesem Buch auch eine persönliche Entwicklung durchgemacht. Ich bin in die Tätigkeit als Zeitungskolumnist ein wenig hineingeraten, wie die Jungfrau zum Kinde kommt. Ich habe einen Essay über Digitalisierung einmal gehabt in der Berliner Zeitung und darauf wurde der Verleger Holger Friedrich aufmerksam, der ja IT-Unternehmer ist und der sich dann wunderte, dass da also ein Philosoph ist, der über Technik schreibt und keinen Unfug erzählt. Und daraufhin verpflichtete er mich also als Kolumnist und es gab mir dann die Gelegenheit, mich auch zu den Ungeheuerlichkeiten dieses Corona-Geschehens zu äußern, von dem wir ja heute wissen, dass es eine Massenpanik war, die über gutenteils ja, finanziell stark beeinflusste Leitmedien und politisch stark beeinflusste Leitmedien erzeugt worden ist. Wir wissen jetzt ja aus den RKI-Files ganz offiziell, dass es überhaupt gar keinen Sachgrund gab, von einer hohen Gefährdung durch dieses neuartige Virus zu sprechen, sondern dass der erste Lockdown eine politische Entscheidung war. Und vor diesem Hintergrund habe ich also damals mich von Anfang an sehr kritisch geäußert gegenüber der Regierungspolitik und gegenüber der Schleifung von Grundrechten in einem angeblichen Notstand und war dort mit einiger Handvoll anderen Publizisten, aber im Mainstream der Berliner Zeitung eigentlich fast allein auf weiter Flur, und habe tatsächlich extrem gelitten unter den Grundrechtseinschränkungen und der Panikpolitik während der Corona-Jahre und habe versucht, dem, so gut ich konnte, Widerstand zu leisten, publizistisch. Und das hat auch zu Verbitterung geführt bei mir und zu einer Art von bösem Blick auf die Republik und ihre Institutionen, die mir mehr und mehr einfach...
Der Ihnen selbst unvertraut war
vorher. Ja, für den ich ein hohes Maß an Vertrauen auch hatte und die ich dann mehr und mehr erkannte als die beschilderten Aufbauten eines dahinter wirkenden Kartells von Parteifunktionären und sogenannten Leitmedien. Und ich konnte mich dieses Bildes, was ich dann auch ganz hart auch so formuliert habe in meinen Texten, irgendwann nicht mehr erwehren. Und vielleicht für die Hörer interessant, es gab dann einen Text, der hieß, war dies möglich, so ist alles möglich. Ein ganz kurzer Kolumnentext, der eine Welle von Reaktionen ausgelöst hat und eine offizielle Debatte über die Corona-Politik im November 2022 angestoßen hat in der Berliner Zeitung, die über mehrere Monate lief.
Und das habe ich gar nicht wahrgenommen.
Wenn Sie diesen Text lesen, dann wissen Sie, wo ich war. Nämlich, ich war in einem Zustand der völligen Desillusionierung und tiefen Verzweiflung an den Zuständen unserer Politik und an dem völligen Mangel von institutionellen Korrektiven zur Regierungswillkür. Und aus dieser Lage heraus habe ich in diesem Text, war dies möglich, so ist alles möglich, angekündigt, dass ich jetzt ein Buch über Spaltung und Versöhnung schreiben will, damit wir wieder lernen, ergebnisoffen und respektvoll miteinander zu streiten und diese paranoische Atmosphäre der gegenseitigen Bezichtigung, ein schlechter Mensch zu sein, weil man bestimmte politische Haltungen nicht vertritt oder andere vertritt, die zu überwinden. Also mein Vorsatz mit diesem Buch war, diese kranke Diskussionskultur überwinden zu helfen. Aber wie man das macht, wusste ich nicht. Ich habe erst mal 40, 50 Seiten eine Art Abrechnungsbuch gegen die Bundesrepublik geschrieben. Das war aber triefend von Ablehnung und von einer Art sardonischem Sarkasmus. Hm. Und da ist mir klar geworden, dass das gar nichts bringen kann. Ein solches Buch in die Welt zu setzen, das kann vielleicht erleichternd sein für mich, aber das trägt nichts zur Verständigung bei. Ah ja. Und dann habe ich mich darauf besonnen, Herr Burkhardt, dass ja auf die Leisten des Schusters, also auf das Handwerk der Philosophie. Und das Handwerk der Philosophie besteht ja darin, die Dinge im unbestimmten Artikel zu besprechen und sie zur Klarheit zu bringen. Nicht diese Krise und diese oder jene Haltung in einer Krise, sondern was ist eigentlich eine Krise? Wie funktioniert die? Und dann dadurch eine Ebene anzubieten, klarer Begriffe, wo sich die Vertreter jeglicher parteilicher Meinung treffen können in einer gemeinsamen Analyse. Und das war der Anspruch dieses Buches, deswegen auch dieser etwas prätentiöse Untertitel, Spaltung verstehen und überwinden, weil ich glaube, dass wir, wenn wir eine gemeinsame Analyse haben, dessen, was Spaltung eigentlich ist, wie sie funktioniert, wie wir selber auch daran teilnehmen können, dann können wir auch bei uns selber und bei anderen daran arbeiten, spalterisches Handeln zurückzudrängen und die Institutionen, die dieses spalterische Handeln sich gegeben hat, endlich mit dem verdienten Gelächter zu betrachten und ihnen mit dem verdienten Gelächter zu begegnen.
Ich bin ja ein bisschen älter als Sie und ich muss gestehen, dass bestimmte Transgressionen, die ich in dieser Corona-Zeit erlebt habe, mir in dieser Form also absolut überraschend vorgekommen sind. Ich würde tatsächlich auch, ich bin zu diesem traurigen Befund geraten, dass eigentlich die größte kognitive Dissonanz eigentlich in dieser Corona-Krise tatsächlich sowas wie ein Alphabetisierungsproblem war. Da eine Klasspolitik, die nicht fähig war, auf der Höhe der Zeit zu agieren. Die also ihren eigenen, das war das, was ich vorhin angesprochen habe, dieser kognitiven Dissonanz, die sozusagen da, wo sie hätte Daten sammeln sollen, keine Daten gesammelt hat, eigentlich immer durch Unterlassungssünden so ein Senat Empowerment gemacht hat. Wenn mein Eindruck mich aber nicht trügt, dann hat die Corona-Pandemie oder genau haben die moralischen Transgressionen, die zu dieser Zeit überall zu besichtigen waren, ihr Nachdenken über die gegenwärtige Moralitis in Richtung, was interessant war, einer Virusansteckung verschoben, einer moralischen Panik. Konsequenterweise sprechen Sie da von einem Kulturvirus, was ich nachvollziehen kann. In diesem Kontext würde ich mich fragen, hat es derlei schon mal gegeben und wo würden Sie historische Parallelen sehen?
Also erstmal ist diese Analogie zu einem Infektionsgeschehen kein Treppenwitz. Ja? Das ist nicht als eine Anspielung als eine Anspielung gedacht auf die Virusgeschichte, die wir erlebt haben, sondern ich denke, dass die Analogie exakt stimmt. Also genauso wie Sie ein biologisches Virus von einem Körper zum anderen weitergeben können und dann mit zunehmender Zahl der Angesteckten einen exponentiellen Effekt haben können bei der Verbreitung, genauso können Sie mit bestimmten diskursiven Verhaltensweisen andere Leute verstricken und sie dazu anleiten, diese weiter zu verbreiten, sodass auch dort ein exponentieller Effekt eintreten kann. Also ein sich selbst multiplizierendes Geschehen, das hat mich daran interessiert. Und die Dynamik sieht so aus, dass wenn in eine Diskussion durch den Wechsel des Fokus von der Sache auf die Person, das kann man durch ein Adjektiv machen oder durch irgendeinen Schmähbegriff, wenn dadurch eine Situation erzeugt wird, wo wir nicht mehr über die Sache reden, sondern Sie müssen jetzt mir beweisen, in Anführungsstrichen, dass Sie kein böser Mensch sind. Ja, wenn dieser Wechsel vollzogen ist, dann tritt eine Dynamik in Kraft, dass Sie, wenn es öffentlich geschieht, ja, Angst bekommen können, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden für ihre falsche Meinung, ja, und dann werden die Äußerungen, die sie tun, plötzlich einen ganz anderen lebenspraktischen Sinn haben, als eine politische Diskussion zu führen, nämlich den Sinn, sich selber in eine möglichst große Fraktion zu integrieren durch das Grüßen des Gesslerhutes, also durch das Wiederholen irgendwelcher passiger Floskeln, die dazu führen, dass man den eigenen sozialen Ausschluss vermeidet. Also um mal ganz kurz, um das Fenster aufzumachen, in die Theorie des Diskurses, die man da in meinem Buch im Moralgefängnis auch findet. Wenn ich das so schildere, dann sehen Sie schon, dass diese Dynamik eine böse Ansteckungswirkung hat. Denn es führt dazu, dass Sie sich dann versuchen, Ihrer Fraktion zuzuordnen. Ihre Fraktion bemerkt, dass der Druck steigt, wird sich umso stärker integrieren und wird sehr wahrscheinlich dann genauso moralisierend versuchen, sich abzugrenzen gegen die andere Fraktion. Und das führt dann dazu, in einen öffentlichen Diskurs, der von Ausschluss, Angst und Paranoia getrieben ist und in dem eine Unterhaltung auf der Sachebene gar nicht mehr stattfinden kann. Und ich meine das Wort wirklich so. Aus psychologischen Gründen kann eine Erwägung von Sachargumenten dann gar nicht mehr stattfinden. Denn Menschen reagieren auf diese Art von Stress durch Abschalten des Neokortex und durch Anschalten des Stammhirns, wo es dann geht um Kämpfen, Flüchten oder sich totstellen. Ja, deswegen habe ich diese Analogie eines Kulturvirus genommen, was sich durch Verhalten verbreitet und was auch in bestimmten Verhaltensweisen besteht und was tatsächlich eine verheerende Wirkung auf die Gesamtkultur haben kann. Mein Buch erlaubt, den Bogen zu spannen von moralisierenden Handlungen des Einzelnen und demagogischen, das heißt öffentlich moralisierenden, also volksverhetzenden Handlungen von öffentlichen Personen bis hin zu dem Punkt, wo eine Dynamik entstehen kann, die in eine totalitäre Herrschaft mündet. Das kennt man aus der Geschichte. Also wenn man die großen Totalitarismus-Theoretiker, allen voran natürlich Hannah Arendt, dazu liest, dann sieht man, dass eine völlig entgrenzte Regierungsgewalt, die alle Schranken überwindet und den Menschen total in ihren Griff bekommen will, die entsteht immer aus einer Bewegung. Aus einer Bewegung von Menschen, die in dem Glauben, die absolute Werte zu vertreten und diese durchsetzen zu müssen, alle Schranken fallen lassen. Und genau das ist auch die Logik einer moralisierten Diskussion. Wenn Sie mir sagen, wie, du willst Atomkraftwerke bauen, dir ist wohl der Strahlentod deiner Enkel egal. In dem Moment ist es so, dass Sie die sittliche Wahrheit vertreten, nicht eine Politikauffassung. Und wenn Sie die sittliche Wahrheit kennen und sie vertreten, dann ist ein Kompromiss mit mir, der sittlichen Wahrheit widerspricht, ein Verrat an der Wahrheit. Und so gebiert eine durch Moralisierung verseuchte Diskurskultur Fundamentalisten. Sie macht aus ganz normalen Menschen, die das oftmals gar nicht bemerken, Fundamentalisten. Und Fundamentalisten machen keine Kompromisse. Der Kompromiss ist aber der Kern der Republik. Also Moralisierung, unerkannte Moralisierung, die Verseuchung öffentlicher Diskurse durch demagogische Grenzziehungen, das ist der kulturelle Anfang des Weges in den Abgrund. Zum Ende der Demokratie und zu einer Herrschaft, die sich keinerlei Schranken mehr auferlegt. Und wir sind schon auf dieser schiefen Bahn kulturell.
Ich meine, es ist ja vollkommen klar, wo Moral ins Spiel kommt, ist das Argument immer ad hominem. Das heißt, die Arbeit der Spaltung ist in diesem Augenblick eigentlich schon angesagt. Wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses Phänomen des Kulturvirus, dann könnte man sagen, na gut, das ist das Behuf und die Disziplin der Massenpsychologie, Gustave Le Bon und dergleichen, der nicht ungefähr eben auch nicht nur über die Massenpsychologie als solche geschrieben hat, sondern begonnen hat, eigentlich über die Geschichte der französischen Revolution in diesem Kontext zu schreiben. Also tatsächlich eine Infektion. Und ich habe lange über die Geschichte Guillotine nachgedacht. Und da gab es ein Phänomen, was interessant war, dass die Menschen in dem Augenblick, wo sie den Tod nicht mehr sahen, in der Guillotinierung. Ja, da wurde einfach eine, begannen zum Beispiel so Fantasien zu entstehen, so quasi, dass man sagt, man könnte sowas wie ein Serial haben, wie Andy Warhol, so 16 Leute, die gleichzeitig dekapitiert werden. Dass eine Tat ohne Täter führt letztlich, und da kommen wir zu den, in dieses Feld des Wohlfahrtskomitees hinein, so Robespierre. Das heißt, wir haben mit etwas zu tun, einem Nichtwahrnehmen von einer historischen Veränderung, die dann plötzlich in eine Form des Moralgefängnisses führt, wo man sich von etwas versichert, um eigentlich nur zu sagen, wir sind auf der Seite der Guten, das Wohlfahrtskomitee. Ja, damit wir nicht sozusagen quasi von den Bösmeinenden, die Arbeit der Spaltung ist hier wirklich im Wortsinn zu nehmen. Da heißt es Kopf ab. Ja, also und in das Dilemma der Revolutionäre war, dass diese Spaltung selbst ihrerseits eine Art von Eigendynamik entwickelte. Ja, wie die Revolution frisst ihre Kinder. Also Spaltung, so wie sie es beschreiben, ist eigentlich an dieser Stelle tatsächlich sowas wie ein Kulturvirus. Jetzt kommt aber diese sonderbarste aller Fragen. Von Roland Barth gibt es die schöne Bemerkung, das Begehren schreibt den Text. Wenn Sie das Begehren beschreiben sollten, das der Moralitis zugrunde liegt, ja, das den Patienten Zero mit aller Macht heimgesucht hat, was ist das für ein Begehren?
Ich glaube, dass diese Frage in die Irre führt.
Warum das?
Und zwar deshalb, weil sie eine spezielle Frage stellen, wo wir es mit einem wirklich mit einer anthropologischen Konstante zu tun haben. Ich will das mal versuchen, so aufzurollen. Also ich gebe dieser Ausspruch von Roland Barth ist wunderbar. Ja? Das Begehren schreibt den Text. Man könnte vielleicht auch sagen, das Interesse schreibt den Text. Man könnte auch mal etwas weiter zurückgehen, gewissermaßen in eine andere Ewigkeit, wenn man in diese Metaphysik einsteigt, und mal den Buddha zitieren. Ja? Der Buddha wurde mal gefragt von einem seiner Jünger, Meister, wie ist denn das mit dem Karma zu verstehen? Ja? Also ist derjenige, der die Früchte erntet, derselbe, der sie gesät hat, oder ist er ein anderer? Und in diesem Zusammenhang sagt er zwei sehr interessante Dinge. Das eine, und ich komme wieder zurück zu Roland Barth, vertrauen Sie mir. Ja. Mhm. Er sagt, Karma, ihr Mönche, nenne ich die Absichten. Das ist eine geistesgeschichtliche Revolution, vergleichbar der reformatorischen Kehre zum individuellen Gottesverhältnis und der eigenen Wahrhaftigkeit vor Gott. Ja. Sola fide. Ja. Was der Buddha dort sagt, ist eigentlich, und er gibt da eine Kaskade. Er sagt, denn die Absichten sind es, die Gedanken bedingen, und die Gedanken bedingen die Taten, und die Taten bedingen die Gewohnheiten, und die Gewohnheiten bedingen den Charakter, und der Charakter wird dein Schicksal sein. Ja? Das heißt, er kehrt den Blick auf den Einzelnen und bittet ihn, seine Absichten zu prüfen, aus denen er handelt, denn dadurch kann er in jedem Moment andere Früchte in die Erde säen, als er vorher getan hat. Und deswegen sagt er übrigens auch zu diesem Mönch, der eigentlich nur wissen will, ob er selber bestraft wird für seine Sünden, ja, oder ob das dann ein anderer glücklicherweise übernimmt, dem sagt er dann, das ist ein Fehlgedanke. Also dass der die Saat sät, auch der ist, der die Ernte einfährt, das ist ein Fehlgedanke. Aber es ist auch ein Fehlgedanke zu sagen, dass es ein ganz anderer ist. Ich finde es eine ganz wunderbare Betrachtung, die für die menschliche Kultur im Allgemeinen und auch für das, was der Roland Barth hier im Blick hat, enorm wertvoll ist. Es gibt in der Natur, aber auch in der Kultur des Geistes, gibt es nichts, dessen nächster Zustand das Aufhören wäre. Das gibt es nicht, ja, sondern wir modifizieren durch unsere eigenen Absichten, modifizieren wir unseren ganzen geistigen und psychischen Haushalt und können uns nach vorne hin auch verändern. Und das ist eigentlich der tiefere philosophische Grund, warum ich mein Buch so aufgebaut habe, wie ich es aufgebaut habe. Ich versuche den Leuten in den ersten Kapiteln zu erklären, seht mal, diese Absichten sind die natürlichen Absichten unter den Umständen, unter denen wir gelebt haben in den letzten Jahren und in der steten Politik einer Angstkrisendebatte. Also wir hatten ja nicht nur die Corona-Krise, wir hatten ja vorher die Finanzkrise, die Migrationskrise, immer mit diesen moralisierten, also auf Ausgrenzungsangst hingehenden öffentlichen Debatten. Und ich wollte den Leuten halt verdeutlichen, indem ich dort einen Erfahrungssockel aufbaue, gemeinsam in den ersten Kapiteln, seht mal, das sind die Beweggründe, die eigentlich strukturell gegeben und natürlich sind in einer solchen Situation. Aber wenn wir mal in die Mechanismen schauen, die da wirken, dann merken wir vielleicht, wollen wir denn wirklich diese Dynamik haben in unserer Gesellschaft? Oder können wir das nicht auch anders drehen? Ne? Dann wird das Buch ja quasi empirisch, wenn ich über Abkanzeln, über Umstritten machen, über Kontaktschuldfantasien spreche und über die Institutionen einer Gedankenpolizei, die wir in Deutschland mittlerweile quasi normal finden oft. Also Faktenchecker, Demokratieförderprogramme, die Milliarden ausschütten an Leute, die im Grunde Ja zu allem sagen. Das sind ja alles Facetten einer Kultur, die durch Moralisierung, geformt worden ist. Ja, so.
Ja, aber das macht ja schon die Frage, wirft auch die Frage auf, wie es überhaupt zu dieser moralischen Ökonomie, ja, die sie auch sozusagen quasi, wenn wir die ganzen Vorfeldorganisationen und dergleichen nehmen, das ist eben nicht nur sozusagen eine Frage der Absicht ist, sondern dass sich nachgerade institutionalisiert hat. Aber wenn ich jetzt nochmal auf diese Frage der Absicht.
In meinem Buch Erfolgslehre habe ich ja Institutionen analysiert, gar nicht sehr originell. Ja, ja. Aber ich habe nur darauf hingewiesen, dass sie im Grunde verkörperte Intentionen...
Definitiv.
Ja, verkörperte definitiv. Absichten. Ja,
das meinte ich mit dem Begriff der Einrichtung. Das ist ein Drive.
Genau. So, und deshalb genau. Sehen Sie, es mag Wahnsinn sein, aber es hat doch Methode. Ja, deshalb habe ich vorhin vom Buddha gesprochen. Ja, und auch so ausführlich über die Intention hinter meinem Buch. Also ich habe sehr bewusst an der Intention hinter diesem Buch gearbeitet, weil ich glaube, dass die Intentionen, die sich äußern, im Diskurs einer offenen Gesellschaft, durch viele, viele Einzelne, in vielen, vielen Situationen. Das sind die Kräfte, die unsere Kultur in ein Moralgefängnis verwandelt haben. Und deswegen können wir auch genau dort ansetzen, um die Kultur wieder zu öffnen. Und das ist ein idealistisches, aufklärerisches, ein bisschen naives Projekt. Aber ich kenne kein anderes. Also meine Alternative dazu wäre eigentlich Gewalt ausüben. Aber das werde ich nie tun. Ja, das widerspricht meinen Werten. Also bleibt mir als Philosoph nur dieser Weg.
Ich bin ja von meiner Herkunft her ein bisschen vorbelastet. 7 Generationen Pfarrer vor mir. Und was immer sozusagen quasi mit Moral zu tun hatte, hat bei mir eine gewisse Nervosität ausgelöst. Recht. Und ich würde sagen, moralische Ermächtigung, wenn man in einem protestantischen Pfarrhaus aufgewachsen ist, ist, wenn man so will, die Deformation professionell. Und Sie sehen, ich habe, wenn man eine große Verwandtschaft hat, dann sieht man die moralischen kognitiven Dissonanzen einer solchen Gesellschaft natürlich massiv. Also diese vielen Generationen von Pfarrern, die nicht aufhören, selbst unter meinen Geschwistern nicht. Das heißt also, es gibt einen Grundverdacht der Moral gegenüber, dass sie dort entsteht, sozusagen quasi, wo sie nicht mehr da ist. Also so wie Fundamentalismus entsteht, wo die Fundamente nicht mehr da sind. Also,
das Schöne an der Bundesregierung wird dort laut, wo
kein Fundament mehr da ist.
Ich habe an anderer Stelle gesprochen von dem Analphabetismus.
Genau.
Ja, also Sie haben vorhin Böckenförde zitiert mit seinem berühmten Diktum. Ein Irrsinn, oder vielleicht ist es sogar eine kognitive Dissonanz, wie Sie das nennen, die Diskrepanz zwischen dem, was bei unseren Institutionen oben drauf steht, oben drüber am Portal.
Und dem, was sie leisten.
Und dem, was sie tatsächlich leisten,
ist
grotesk geworden.
Genau. Ja? Das ist der Punkt, den ich so interessant finde. Ich will noch einen kleinen Begriff, nachdem Sie Buddha zitiert haben, einen geliebten Zyniker der Geschichte, Joseph de Maistre, sagt irgendwie, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind sich die Menschen, die denn die hehren Absichten haben, wirklich so bewusst, dass sie sozusagen quasi auf einem absoluten Downturn sind? Das ist so ein bisschen das.
Erstmal hat der Herr de Maistre ja ganz Unrecht. Ja? Also, er hat damit ganz Unrecht. Es war ein origineller Spruch, aber er ist falsch. Der Weg in die Hölle ist nicht mit guten Absichten gepflastert. Allenfalls ist er mit scheinheiligen Deklarationen gepflastert. Gute Absichten führen zu Gutem. Ja, und natürlich ist die große Frage ist natürlich, was genau gut bedeutet. Das werden wir vielleicht heute nicht abschließend klären, aber ich halte diese Aussage von de Maistre nicht für richtig.
Sagen wir es mal, wir versuchen das erstmal nur phänomenologisch zu nehmen. Wir sagen, wir sind quasi jemand meint, so das Wohlfahrtskomitee, ich denke immer noch an die französischen Revolutionäre, edle Gesinnung sozusagen, Liberté, Egalité, Fraternité und so weiter. Und wir sehen eigentlich durchweg einen Diskurs, der nur trieft vor Moralität. Es gibt eigentlich gar keine andere Dimension. Und erstaunlicherweise sehen wir, wie in diesen Diskursen der Moralität eigentlich die Gewalt quasi sich einschleicht. Von Robespierre ist überliefert, dass er, um sich zu beruhigen, so auf die Place de Grève gegangen ist und sich die Guillotine angeschaut hat. Das war sozusagen seine Form des Sedierens. Das heißt also, wir sehen, und das ist nur immer mehr, deshalb habe ich auch nach den historischen Parallelen gefragt, wenn ich zurückgehe und mir Savonarola anschaue und sage, ja gut, alles gute Absichten. Dummerweise ist der Weg tatsächlich in die Hölle mit guten Absichten gepflanzt. Und da, wo so quasi Moral ganz laut wird, kommt es genau zu dem
nicht weg, sondern sagen würde, wir sind doch zwei Philosophen mit zusammen wahrscheinlich 40 Jahre akademischem Studium, würde ich vermuten. Sagen wir doch mal, was in der Neuzeit eigentlich die Moral ist und was die Politik im Vergleich dazu ist. Ich glaube, wenn man wirklich diese beiden Dimensionen mal klar zieht, dann ist manches weniger mysteriös. Also ich biete Ihnen mal was an und Sie können mich dann gerne korrigieren.
Okay, machen wir.
Aber ich werde öfter gefragt, und das ist ja auch richtig, dass man mich das fragt, was ist eigentlich Moral? Und dann antworte ich eigentlich wie folgt. Ich sage, also Moral ist Sittlichkeit, das heißt auf Regeln gebrachte Sittlichkeit. Und das bedeutet, wenn man sich das in der Normenökonomie des Lebens einmal versucht vorzustellen, in einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft, dann gibt es eben, egal wie viele Gesetze wir haben, immer einen unendlichen Überhang von empirischen Situationen, in denen Menschen sich bewegen, für die kein Gesetz gelten kann.
Klar.
Ja? Und in diesem Raum des Ungesetzlichen, also nicht gesetzlich geordneten, oder durch Grundrechtsschutz geschützten, brauchen wir eine Handlungsorientierung, denn wir brauchen Regelmäßigkeit. Ja? Und in dieser nüchternen Betrachtung können wir sagen, in Abwesenheit einer weltanschaulichen Orientierung dieses Staates, also unser Staat bemüht sich ja um weltanschauliche Neutralität, auch das ist eine Dose Würmer, wie die Engländer sagen, wenn man das mal aufmacht, weil es das natürlich streng betrachtet gar nicht gibt, also auch ein Grundrechtsregime ruht im Grunde auf dem Erbe des Humanismus und auf der Hypothese, dass der Sinn der Welt die Selbstverwirklichung des Menschen sei. Aber lassen wir das mal beiseite für den Moment. Gestehen wir mal dem modernen Rechtsstaat zu, dass er sich als ein weltanschaulich unparteilicher Akteur konstituiert, der Räume störungsfreien Handelns garantiert und Gesetze macht, um Gemeinwohlfragen zu regeln in festgelegten Verfahren. Und die Moral ist dementsprechend das, was wir in Anspruch nehmen, um zu beurteilen, ob ein positives Gesetz legitim oder nicht legitim ist. Das heißt, die Moral ist der Standard über dem positiven Recht, nachdem wir beurteilen, ob das positive Recht, so wie es ist, in Ordnung ist. Klar. Das heißt, die Moral ist eine prekäre, wackelige, debattierbare Letztinstanz in unserer normativen Orientierung. So.
Da könnte man fragen.
Und das erklärt aus meiner Sicht, Herr Burkhardt, diese Phänomenologie, die Sie so interessant aufgemacht haben, der Damen und Herren im Wohlfahrtsausschuss, die dann also wie viele andere Inhaber totalitärer Systeme natürlich in den höchsten Tönen der moralischen Überzeugung die schlimmsten Grausamkeiten und die schlimmsten Fühllosigkeiten gegen die Menschheit begehen, die man sich vorstellen kann. Das hat schon eine Konsequenz, weil nämlich in dem Moment, wo ich Kriterien der sittlichen Wahrheit, und das ist die Moral, auch wenn sie in der Moderne nicht mehr eindeutig ist, sondern utilitarisch bestimmt werden kann, pflichtenethisch bestimmt werden kann oder sonst wie, trotzdem die logische Rolle der Moralprinzipien ist, der Richter über unsere Einrichtungen zu sein. Und wenn ich auf dieser Ebene mich bewege im Diskurs, dann bin ich letztinstanzlich unterwegs. In meinem Buch sage ich, wenn ich moralisiere, läute ich den Endkampf um unsere
Beziehung. Soll ich mir vollkommen.
Der Endkampf um unsere Beziehung im sozialen Bereich ist der Bürgerkrieg. Das ist eine demagogisch verhetzte Debatte, ist rhetorischer Bürgerkrieg.
Vollkommen d'accord. Ich würde an der Stelle aber einen ganz einen anderen Weg, wahrscheinlich für Sie sehr überraschenden Weg einschlagen. Wenn ich die Genealogie der Moral, die ich lange als en passant, als Nebenschauplatz, als, wie gesagt, moralabstinent aus meinem Fahrers-Background sozusagen quasi die untersucht habe, bin ich zu Formulierungen der Genealogie der Moral gekommen, die sich sehr, sehr unterscheiden. Ich würde sagen, dass ein Betriebssystem einer Gesellschaft, ich nenne das ein Psychotop, zutiefst mit den Akten zu tun hat, wie Menschen täglich agieren. Ja, dass sie mit ihren repetitiven, also das, was sie Regelmäßigkeit genannt haben, das, worauf ich rechnen kann beim anderen sozusagen quasi, was wiederholbar ist und dergleichen. Also was in gewisser Hinsicht ein Gewohnheitsrecht, wenn man so will, ist. Ja. Jetzt erleben wir, dass Gesellschaften plötzlich mit einem neuartigen Betriebssystem konfrontiert, durchaus neue Tugenden entwickeln. Nebenbei wird das Mittelalter, das 12., 13. Jahrhundert mit dem Räderwerkautomaten, einer universalen Maschine, dem Computer vergleichbar konfrontiert, entwickelt plötzlich ein Taktgefühl. Ja? Und Pünktlichkeit und in den Fürstenspiegeln dieser Zeit wird den Fürsten eigentlich anempfohlen, sich bitte gefälligst wie ein Räderwerkautomat sozusagen quasi zu verhalten, taktvoll, sich selbst zähmend und dergleichen. Und dann entdeckt man zum Beispiel, wenn Zeit sozusagen quasi auf diese Art und Weise gemessen wird, getaktet wird und dergleichen, Pünktlichkeit eine Bürgerpflicht ist, dann will Zeit plötzlich Zinsen haben, Interest. Was Sie vorhin, die haben vorhin den Interest, sozusagen als sozialen Klebstoff eingeführt. Und dieser Interest ist dummerweise in dieser Form, wie ihn das Mittelalter entwickelt hat, vom 12. bis zum 17. Jahrhundert mit unendlichen Mühen, so quasi überhaupt erst einhegen können, ein vollkommen europäisches Privileg, wenn man so will. Gibt es in der islamischen Welt nicht, gibt es in der konfuzianischen Welt und so weiter auch nicht in dieser Form. Das heißt, wir erleben so quasi eine Genealogie, eine Moral, die als Epiphänomen, die einem Psychotop einer Maschine sich verdankt, die eine Gesellschaft gar nicht so richtig so auf ihrem Panier hat. Und ich würde sagen, vieles von dem, was heute passiert, hat damit zu tun, dass wir sozusagen eine Disruption, eine massive Disruption haben in der Art und Weise, wie wir in der Welt umgehen, durch die Digitalisierung. Das heißt also, auch unser ganzer moralischer Kosmos ist unendlich erschüttert. Deshalb bin ich mir, ich wäre wahrscheinlich sehr zurückhaltend, wenn ich sozusagen quasi, dass die Moral eines letztinstanzlich ist. Sie ist es sozusagen quasi von dem Selbstverständnis der Menschen durchaus. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. So wie die Menschen so ticken, sagen sie, okay, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann komme ich zu irgendeinem moralischen Gesetz. Aber ich frage selten danach, woher eigentlich mein Taktgefühl kommt, woher Pünktlichkeit kommt.
Das sind, denke ich, zwei separate Fragen, die beide faszinierend zu bedenken sind. Also mein Anflug und das, was ich sozusagen brauche, auch theoretisch, nicht, um meine Philosophie zu entwickeln, ist die Feststellung, dass was immer die Moral in ihrer historischen, genealogischen Gestalt bei uns jetzt auch sei, und dazu haben Sie ja in Ihrem Maschinenbuch viel Bedenkenswertes gesagt, über die Substrukturen, die dort wirken, die vielleicht gar nicht so bekannt sind vielen. Also egal, was Ihre Genealogie und Ihre aktuelle Gestalt nun material sein möge, ja, hat sie doch eine bestimmte logische Rolle in der neuzeitlichen normativen Ordnung. Ja, sie hat diese letztinstanzliche Rolle, denn es gibt keine von allen als absolut akzeptierte Instanz, ja, die von irgendwem auszulegen wäre, den man dann ja genauso als absolut betrachten müsste. Das sind ja Minderheitenbiotope, also die wirklich papsttreuen Katholiken sind ein Minderheitenbiotop, taugt nicht zur Beilegung von letztlichen unversöhnten Streitigkeiten. Ja, das heißt, wir brauchen dort ein Konstrukt aus Prinzipienappell, und die Prinzipien selber, die schreiben wir uns dann in Verfassungen, ja, nennen sie vielleicht Grundrechte oder sonst wie, aber die haben keine andere als eine moralische Begründung. Ja. Also diese logische Rolle der Moral im normativen Gefüge der Neuzeit, darauf würde ich schon beharren, aber gleichwohl, und in, in logischer Hinsicht hat sie diese letztinstanzliche Funktion. Aber ich gebe Ihnen recht, man bilde sich nicht ein, man kenne die Tendenz des eigenen moralischen Denkens oder gar einfach so ihre Herkunft, ja, nur weil man es anwendet. Ganz im Gegenteil. Also die Anwendung macht gerade betriebsblind. Und deswegen braucht es diese archäologische, geistesgeschichtliche Bemühung. Ich glaube sowieso, dass die Art von Studien, die Sie da treiben und zu denen mir in meiner Lebensaufstellung gerade noch die Zeit fehlt, sage ich mal, dass das die einzigen notwendigen Studien sind. Denn ohne Geistesgeschichte, ohne Ideengeschichte weiß der Geist nicht, wo er sich befindet und er weiß auch nicht, wie er sich befindet. Und deswegen bin ich sehr offen für diese Art von Beschäftigung.
Ja, ich kann Ihrem Gedanken absolut folgen. Also eine Moralitis ist im Grunde genommen eine Fundamentalerschütterung der Moral, so würde ich das sagen. Also in dem Augenblick, wo die Moralitis hineinkippt, ist eine tiefe Wertekrise da. Ich gebe Ihnen nur so zwei, drei Begriffe, aber die machen das vollkommen klar. Die Virtutes des Mittelalters, ja, sind die Tugenden, die sieben Kardinaltugenden. Die sind, ja, alle an christliche und dergleichen oder an römisch-griechische sind quasi Tugenden, Grundtugenden gekoppelt. Das verändert sich mit der Renaissance. Dann kommt plötzlich die Virtu ins Spiel. Und die Virtu lautet übersetzt, ich kann auch anders. Das ist quasi Pico della Mirandola, der hat die Würde des Menschen, was die meisten Menschen gar nicht so richtig bewusst quasi wahrnehmen, daran gekoppelt, dass der Mensch ein Chamäleon ist. Er kann auch anders, er ist ein Schauspieler. Das heißt, wir haben mit einer grundsätzlichen Flexibilisierung der Moral durch die Renaissance irgendwie zu tun. Jetzt erleben wir sozusagen quasi, dass die Idee des Virtuosen, des Moralvirtuosen irgendwie vorbei ist. Wir sitzen in der Virtualität. Ich würde sagen, das ist eine echte moralische Erschütterung. Insofern, mich wundert dieser Hang Richtung Moral überhaupt nicht. Weil das ist gewissermaßen der Versuch. Das Moralgefängnis sozusagen quasi erlaubt mir, mein inneres Vakuum mit einer stabilen Architektur sozusagen quasi zu versehen. Dummerweise benutze ich die sozialen Medien, diese Ansteckung, das Computervirus geht in mich hinein. Also muss ich plötzlich das auslagern. Christopher Lasch hat das wunderbar gemacht, hat in seiner Culture of Narcissism genau diesen Zusammenhang beschrieben. Der hat gesagt, okay, das sind Narzissten, die aber eigentlich innerlich leer sind. Sie brauchen ein Über-Ich, das bestrafende Funktionen hat. Also der Moralappell sagt dem Staat, bitte greif ein und bestraf den da drüben, meinen Feind. Das ist doch was ganz Merkwürdiges. Also das heißt, wann würden Sie sagen, wann kommt es zur Moralitis? Nochmal historisch, ist das denn der Normalzustand? Ich würde sagen, es ist die Exemption.
Ich würde sagen, es gibt da eine zweiteilige Antwort, wenn man das redlich aufarbeiten will. Also einmal muss man sagen, dass Teile und Herrsche durch Volksverhetzung, also sich hinzustellen öffentlich und zu sagen, alle, die nicht die von mir geäußerten Ansichten teilen und unterstützen, alle die haben folgende Negativeigenschaften. Ja, diese Taktik der Demagogie, der Volksverhetzung, wird bei uns in Deutschland vom Bundespräsidenten angeführt, von allen politischen Repräsentanten vollzogen. Von allen. Ich kenne niemanden, also selbst, eigentlich kenne ich keinen, vielleicht Sarah Wagenknecht, obwohl da habe ich nicht genau genug hingehört. Das machen eigentlich alle. Der Bundespräsident sagt, zum Glück gibt es in Deutschland eine vernünftige Mehrheit, die, was weiß ich, die Maßnahmen mitträgt, gen Osten marschieren will mit Helm und Gewehr, ja, was immer gerade die sozusagen die Regierungslinie sein mag. Und damit sagt er, dass alle, die das, was er da äußert, nicht teilen, unvernünftig sind. Das ist ein mildes Adjektivpaar, aber es ist
die Arbeit des Spaltens, klar.
Ja?
Die
Arbeit des Spaltens. Es gibt eine Instruktion aus, nach welchem Kriterium alle wohlgesonnenen Bürger die anderen ausgrenzen sollen. Das ist also Demagogie. Und diese Taktik der Politik ist so alt wie die Menschheit selber. Also die kann man bei Herodot schon nachlesen und die kann man auch in der Odyssee schon finden, in den dortigen Schilderungen, wie die Truppen sich aufstellen. Und das ist nichts Neues. Das ist der eine Teil der Antwort. Aber der andere Teil der Antwort, der ist natürlich mehr auf die Frage bezogen, wo haben wir sowas schon mal gesehen und auf welchem sozialen Grund wuchert so eine Moralitis. Und Diese Antwort, da müssen Sie mir helfen, weil die so vielschichtig ist, dass ich sie auch in meinem Buch nicht wirklich abschließend habe geben können. Ja? Denn wenn man da einen Anfangspunkt benennt, weil ja soziale Verhältnisse dialektisch sind und soziale Entwicklungen auch eine Dialektik in sich haben, ist gewissermaßen der Anfangspunkt ist irgendwie willkürlich gewählt. Aber ich würde sagen, dass in dem Moment, wo wir einen öffentlichen Diskurs haben, wo reichweitenstarke Personen, anstatt Sachargumente vorzutragen, moralische Einteilungen der Bevölkerung vornehmen. In dem Moment entsteht ein Diskussionsklima, in dem sich normale Menschen gar nicht mehr erlauben können, einfach sich für Sachangelegenheiten zu interessieren. Und sie müssen erstmal aus ganz bürgerlichen, ganz banalen Interessen darauf achten, nicht aus dem Rahmen zu fallen. Und das ist das, was man dann sieht, wenn Leute ihre Beiträge einleiten mit Aussagen wie, ich bin wirklich nicht rechts, aber ich hätte gerne eine andere Migrationspolitik. Oder ich habe mit den Wissenschaftsleugnern gar nichts zu tun, aber das RKI hätte schon mal ein paar Daten sammeln können. Ja, diese Kautelenäußerungen sind sozusagen, sind ein Wetterleuchten, sind ein Zeichen dafür, dass der öffentliche Streit unter Gleichberechtigten über Gemeinwohlfragen durch einen Tribalismus ersetzt wird, wo man sich um Moralstandarten schart, um nicht aus der Rolle zu fallen. Das ist im Grunde eine selbstinduzierte Gehirnlähmung der offenen Gesellschaft. Und die hat, das klingt ja fast vielleicht ein bisschen unterhaltsam, aber so meine ich das nicht. Also ich will mal einen ganz großen Sprung machen und mal zeigen, wohin das führt, weil ich glaube, das bringen nicht genug Menschen miteinander zusammen. Heute gilt es ja als Analyse zum Beispiel eines Kriegsgeschehens, wenn jemand sagt, ja, da gibt es einen Diktator im Kreml, der will sein Weltreich zurückhaben. Und der andere sagt, ja, da gibt es die freie Welt, die sich in der NATO und in der regelbasierten Weltordnung organisiert hat. Und da gibt es diesen demokratisch gewählten Präsidenten. Und der will Europa beschützen vor diesem verrückten Diktator. Das gilt als Analyse eines Kriegsgeschehens. Warum? Also diese infantile Verkürzung des reichen historischen Geschehens gilt als ein respektabler Austausch, der bei Maischberger oder sonst wo stattfinden könnte. Warum? Die einzige Erklärung dafür ist ein moralinverhetztes Diskussionsklima, in dem alle Beteiligten wissen, es geht nur darum, in der richtigen Fraktion in Sicherheit zu sein. Und was immer ich dazu sagen muss, um dahin zu kommen, das sage ich. Das bedeutet, dass der Wirklichkeitsbezug geopfert wird auf dem Altar unserer Angstfantasien, unserer paranoischen Szenarien, wie wir aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden könnten für eine falsche Ansicht. Das hat mit Freiheit gar nichts zu tun. Wir leben im Moralgefängnis, in Unfreiheit, auch wenn wir noch keinen Polizeistaat haben. Aber wir leben in Unfreiheit.
Also ich würde diagnostisch gesehen, würde ich sagen, diese Moralvergiftung ist ein Phänomen, das sich ungefähr seit der Jahrtausendwende beobachte als Phänomen, was mich natürlich zutiefst zurückführt an die Frage der Massenpsychologie, weil da, wenn man ihr Kulturvirus nimmt, muss man sagen, offenbar haben Massenmedien, Sie haben selbst ja vorhin von reichweitenstarken Medien gesprochen, haben eine ganz wesentliche, aber wir haben hier ein Phänomen, was, darf ich ganz brutal sein?
Gerne.
Okay, oder mal, ich bin im Jahr, ich gehe ein bisschen zurück. Ich bin im Jahr 1994, habe ich lange über die Digitalisierung nachgedacht und bin der Boolschen Formel begegnet. Und die Boolsche Formel ist eigentlich sehr einfach. Die sagt, eine 0 mit sich selbst multipliziert ist immer 0, eine 1 mit sich selbst multipliziert ist immer 1. Jetzt gehen wir da, machen eine mathematische Formalisierung drauf. Wie lautet diese Formel, wenn wir sie aufs x beziehen? X ist gleich x hoch n. Das ist eine Proliferationsdrohung. Verstehen Sie, das ist sowas wie ein Virus. Im Grunde genommen, man könnte sagen, okay, wir sehen in dieser Formel die Massengesellschaft sozusagen quasi in reinster Form sozusagen quasi. Und wir sehen natürlich auch, dass die sozialen Medien, so wie sie heute benutzt werden, eine Form der Masseninfektion auslösen. Erstaunlicherweise wirkt diese Infektion oder dieses Kulturvirus immer dort und auf jene Leute besonders dort stark, die von der digitalen Welt sehr wenig verstehen. Also je analphabetischer, desto erfolgreicher sozusagen quasi dieses Moment. Und ich würde sagen, das ist natürlich das ist die Conditio sine qua non, die überhaupt diese Form der Masseninfektion überhaupt hervorrufen kann. Also die Massengesellschaft hat irgendwie auch mit diesem Kulturvirus zu tun, weil sie eine Massengesellschaft ist. Das wirft aber eine ganz merkwürdige Frage auf. Nämlich die Frage, wie hat eine Gesellschaft, die sich, Sie haben vorhin selbst ja die 70er, 80er Jahre, also quasi als etwas positivere Gegenbeispiele noch zitiert, wie hat eine Gesellschaft, die sich aufgeklärt wähnt, einen solchen Regress in voraufgeklärte, moralinverseuchte Zeiten vollziehen können? Was sind die Gründe dafür, dass sich die Moralitis hat bahnbrechen können?
Wir leben in einer Welt, die eine groteske Unordnung eigentlich darstellt. Also wir haben eine Ungleichheit in der Verteilung der materiellen Güter, Einkommen und Vermögen, wie sie noch niemand in der Weltgeschichte vorgelegen hat. Und zugleich haben wir aber eine Zivilisation, die, wie Hannah Arendt das nennt, auf bürgerliche Sekurität angewiesen ist. Mhm. Ja? Also der aus einer kosmischen Sinnverbindung entkoppelte Einzelne ist auf institutionelle Strukturen angewiesen, um in seiner Existenz aufrecht stehen und wandeln zu können. Mhm. Das heißt, der moderne Staatsbürger ist angewiesen auf Regelmäßigkeit, Verlässlichkeit. Das psychologische Pendant dazu ist Vertrauen.
Genau.
Und in dieser Makroperspektive kann man Ihre Frage aufrollen. Denn wissen Sie, in allen Tageszeitungen der Republik und nicht nur bei uns fehlt ein ganzer Mantelteil. Und dieser Mantelteil müsste überschrieben sein:
Benevolenz.
Kauft wen wofür? Und Journalisten, die ihren Namen zurechttragen, müssten eigentlich den ganzen Tag, fast den ganzen Tag, damit beschäftigt sein, sich zu fragen, wie kauft sich denn dieses hochkonzentrierte Kapital die Nachrichtenagenturen? Wie kauft es sich die Parlamente? Wie kauft es sich die Behörden? Wie kauft es sich die Industrieverbände, die Arbeitnehmervertretungen? Wie macht es das denn? Aber wissen Sie, wenn man eine solche Reihe von Fragen stellt, dann ist man in Medien, die von Milliardärstiftungen finanziert werden, zum Teil wie zum Beispiel dem Spiegel, oder in Medien, die mit einer politischen Kaste verschaltet sind über parteibuchtragende Intendanten, da ist man dann ein Verschwörungserzähler. Weil man nämlich erzählt, dass das Prinzip, dass Menschen ihre Interessen durchsetzen möchten, auch bei denen nicht aufhört, die sehr viel Geld haben. Ja, jemand, der sowas erzählt, der ist ein Verschwörungserzähler, denn er erzählt ja davon, wie sich mehrere mit viel Geld so absprechen, dass die Politik so aussieht, wie sie es gerne hätten. Und das wäre ja eine Verschwörung. Verstehen Sie, Herr Burkhardt? Dass diese Verschwörung der Normalfall einer Politik ist, immer schon gewesen ist, jeder Politik in jedem Staatswesen, das muss ich, glaube ich, Ihnen und Ihrer Hörerschaft ja gar nicht erläutern. Das heißt, wie konnte es dazu kommen? Jetzt relativ einfach. Wir haben seit der Auflösung des Ostblocks planvoll oder planlos oder als Emergenzphänomen vieler Handlungskreise haben wir den idealen psychologischen Nährboden für totalitäre Herrschaft geschaffen. Wir haben Menschen, die zum Großteil, ungefähr 2/3, ihre Tagesarbeit als völlig sinnlos empfinden.
Ja, ja. Die Diagnose ist der Grund. Ne?
Wir haben Menschen, die unter einer enormen Arbeitsverdichtung leiden, weil nämlich die sozial relativ gut abgesicherten Normalarbeitsverhältnisse in Deutschland und anderswo mit der Umgestaltung des ganzen Globus zur Werkbank Westeuropas und Nordamerikas in der sogenannten Globalisierung unter einen enormen Lohndruck geraten sind. Das heißt, wir haben mehr Arbeit für weniger Geld. Wir haben stagnierende Löhne seit langer Zeit für die sogenannte Mittelschicht, die immer weiter schrumpft. Wir haben durch die Digitalisierung eine völlige Zerfaserung der Aufmerksamkeit. Also wir haben der größte Wirtschaftszweig mit den größten Umsätzen in der Weltgeschichte. Das ist die IT-Technologie. Ja? Beruht in seinen umsatzstärksten Segmenten nur darauf, zwischen Sie und die Welt eine Manipulationsoberfläche zu schalten, an der man ihre Aufmerksamkeit absaugt, fokussiert, umleitet und verwertet. Ja, das ist der Technologiestandard heute, ist die Aufmerksamkeitslenkung durch eine Vielzahl von Geräten. Ja, wenn man wir können jetzt noch lange in der Kulturdiagnose fortfahren, aber was wir in Summe haben, ist ein psychologischer Zustand der breiten Massen, den man als elend, aber wohl versorgt bezeichnen könnte. Elend, unzufrieden, aber dabei materiell wohlversorgt. Und in dieser Situation einer ungeklärten Unruhe, einer Art objektlosen Nervosität, da ist das, was Hannah Arendt und jetzt jüngst Matthias Desmet beschrieben haben, einschlägig, nämlich dass in diesem Moment einer allgemeinen Ängstlichkeit und Nervosität die Benennung eines Feindes und die Benennung von Maßnahmen zur Überwindung dieses Feindes, idealerweise der gemeinsam untergehakten Überwindung dieses Feindes, sodass noch ein Gemeinschaftsmotiv wieder ins Spiel kommt. Eine solche Verkündigung kann wie eine Erlösung empfunden werden und kann die Menschen in dem Wahn beseelen, dass es jetzt endlich etwas gibt, wofür es sich kämpfen lohnt, in dieser Sinnwüste mit 1000 materiellen Konsummöglichkeiten, in der sie nun mal leben. Und das ist, denke ich, die Antwort. Eine desorientierte, in Sinnarmut lebende Bevölkerung, die psychisch im Grunde elend ist, ja, kann sich jetzt um einen neuen Sinnkern versammeln, wenn es einen gemeinsamen Feind gibt und wenn es auch noch einen plausiblen Weg gibt, wie man diesen Feind bekämpfen kann. Dann hat man nämlich ein Ziel, ein gemeinsames Ziel.
Ich kann Ihrer Diagnose in großen Teilen folgen. Also ich sehe den Gini-Koeffizienten, das ist ja vollkommen klar. Wir sehen eine immer größere Spreizung sozusagen quasi von Einkommensverhältnissen. Ich sehe auch diese Wertekrise. Ich sehe vor allem, und da beginnt die Geschichte sehr interessant zu werden, ich sehe vor allem eine enthemmte Aufmerksamkeitsökonomie. Ich würde, anders als Sie, wahrscheinlich da, wo ich die Wahl hätte zwischen Plan und Planlosigkeit, würde ich immer auf die Stupidologie, auf die Dummheit setzen, sozusagen. Weil ich würde immer sagen, das Elend ist nicht sozusagen, weil dass die Leute so wahnsinnig planvoll vorgehen. Das hat die Finanzkrise gezeigt, dass sie es nicht tun. Also risikoadverse Lemminge, die alle auf einen Cliff zulaufen, indem sie untergehen, sondern es ist eine kollektive Dummheit, eine Massenansteckung. C.G. Jung hat einen wunderbaren Begriff geprägt, der eigentlich das Dilemma der Moralitis auf wunderbare Art und Weise klar machen kann, der hat von psychischer Inflation gesprochen. Also womit wir zu tun haben im Zuge der Aufmerksamkeitsökonomie ist, wir paying attention, wir zollen Aufmerksamkeit. Okay, jetzt überlegen Sie aber mal, wer speichert Aufmerksamkeit? Verstehen Sie? Wenn Sie die ganzen Zukunftsprospekte nehmen, die an unserer Aufmerksamkeitsökonomie sehen Sie, dass es eigentlich nur eine Bewegung gibt, die Limbo-Ökonomie nach unten. In die Scheinproduktion hinein, ja. Also Sex, Crime und Rock'n'Roll, ja. Aber so quasi die gespeicherte Aufmerksamkeit, das wäre sozusagen quasi Zukunftsprospekte zu entwerfen, die eine Generation halten, ja. So quasi, das gibt es alles nicht. Wir leben sozusagen quasi wirklich in einer unglaublichen, und das ist eine, wir könnten ganz brutal sein, das ist eine absolute kapitalistische Wertekrise, ja.
Wir leben in einer Gegenwartshypnose, nicht?
Genau, ja. Aber natürlich ist es eine tiefe Wertekrise.
Gegenwartshypnose? Darf ich noch einmal zurückkommen
auf den Punkt der, inwiefern die Verhältnisse, in denen wir uns finden, absichtsvoll gestaltet sind und inwiefern nicht. Ich habe darüber auch viel nachdenken müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass man das so betrachten sollte, dass wir unterschiedliche Personenkreise haben mit unterschiedlich gelagerten Interessen. Und diese unterschiedlichen Personenkreise haben sehr unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung. Und das Geschehen, was sich ergibt in der Wirklichkeit, ist das Resultat der Überlagerung all klar. dieser Interessenkreise. Also wenn man sich das vorstellt wie eine klar, Blume, ja. ne, wo sich die Blütenblätter in der Mitte überlagern. Ja, diese Überlagerung in der Mitte ist dann das reale Geschehen. Und die Balance, glaube ich, die wir als Intellektuelle finden müssen, ist, da bin ich jetzt mal normativ, aber das traue ich mir zu, ich glaube, die Balance, die wir da finden müssen, ist, wir müssen einerseits diese Interessenkreise benennen und ihre jeweilige Logik offenlegen. Und andererseits müssen wir aber auch genug darauf hinweisen, dass das ja nur ein Interessenkreis ist, der sich mit vielen anderen noch überlappt, sodass wir allenfalls so etwas bekommen wie eine kumulative Plausibilität, ne, für eine einzelne Erklärung. Aber wir bekommen niemals, also der Schritt zum Wahnsinn und zur Verschwörungsmystik sozusagen. Mhm. Ja, also Verschwörungstheorie ist prima, die muss man ständig überall üben, wenn man nicht sozusagen, dass sich das Denken abgewöhnen will und völlig naiv sein will, ja. Aber Verschwörungsmystik, wenn man sozusagen die Unio Mystica sucht, aller Interessenkreise in einer Intention, dann kippt es zum Wahnsinn, ja. Und ich glaube, diese Mitte zu halten, ist schon wichtig. Also jedenfalls können wir sagen, ich muss es nochmal sagen, die RKI-Papiere, die zeigen, dass viele, die von einer großen Mehrheit der Deutschen als Verschwörungsidioten bezeichnet wurden, völlig recht gehabt haben. Es gab im Frühjahr 2020 nach der fachlichen Meinung unserer obersten Bundesbehörden keinen Grund, irgendetwas zu tun.
Aber ich gebe Ihnen mal ein ganz präzises Beispiel, wovon ich da rede. Also quasi, was ich meine, wenn ich von einer psychischen Inflation spreche. Ich hatte ein Gespräch mit Thomas Mayer. Und Thomas Mayer ist der Chefvolkswirt der Deutschen Bank gewesen für eine gewisse Zeit lang. Und dann ist er jetzt ist bei Flossbach von Storch, irgendwie ist im Privatgeschäft. Thomas Mayer kommt aus Amerika, wo er schon einige Finanzcrashs irgendwie miterlebt hat, kommt um 2002 zur Deutschen Bank. Mhm. Und die Deutsche Bank sagt ihm, lieber Herr Mayer, wir haben bestimmte Dinge in unserem Kreditgeschäft geändert. Ja, wir gehen jetzt nicht mehr davon aus, dass sozusagen quasi Person X mit Y spricht und sich hier ein Businessmodell irgendwie anhört, sondern wir wollen sekurisierte Kredite. Was ist ein sekurisierter Kredit? Das ist so ein Bundle, wo irgendeine Wirtschaftsprüfungsagentur ihren Stempel draufgehauen hat. Was sagt das? Was sagt diese Geschichte? Diese Geschichte sagt, dass das Risk Management, Risk Mitigation sozusagen quasi im Bankenhandel galt als sozusagen quasi das große Vademecum, während sozusagen quasi die dialogische Situation von einem zum anderen eigentlich unter Generalverdacht gestellt wurde. Also sekurisierte Kredite heißt, ich kaufe Tausende von so quasi Fonds auf, wo Schrottimmobilien sozusagen quasi als AAA gerated sozusagen quasi da sind. Und das ist sicherer. Als wenn wir uns beide irgendwie sozusagen darüber unterhalten, ob meine Währung, der Burkhardt, irgendwie plausibel ist oder nicht. Ja, also wenn Sie das nehmen, dann müssen Sie ein interessantes Phänomen. Wir haben plötzlich sozusagen so was wie eine psychische Inflation, das sich im ganzen Bankenbereich ausgebreitet hat. Es war ja nicht nur der gute Thomas Mayer, der damit konfrontiert wurde, sondern plötzlich jeder. Wir haben also ihr Kulturvirus, das sich da sozusagen im Jahr 2002 ausbreitet. Dann sehen wir Ackermann sozusagen quasi mit seinem Victory-Zeichen. Wir sehen die Masters of the Universe, die sozusagen quasi glauben, Dinge im Griff zu haben. Ich sehe eine psychische Inflation. Ich sehe Menschen, die nicht auf der Höhe der Welt sind und nicht auf der Höhe der Zeit sind, nicht auf der Höhe des digitalen Alphabets, die sich irgendwas einreden, die das durch einen Stempel, so wie eine Impfung, können Sie sagen, ja, dieser Stempel, diese Risk Mitigation ist das gleiche wie eine Impfung, sagen, jetzt bin ich sicher. Und plötzlich sehe ich eine Gruppe, die einfach in einen Massenwahn hineingerät. hinter dem nichts liegt. Nur Dummheit. So, jetzt aber haben wir dieses interessante Phänomen sozusagen quasi. Ich würde immer unterstellen, im Zweifelsfall, dass diese, aber jetzt ziehe ich für die Frage, wie kommt es dazu plötzlich, dass man sagt, ich glaube nicht mehr mit dem Augenschein, dem meinem Gegenüber, sondern ich glaube einem Stempel, ja? Sozusagen quasi einem Geldschein. Ja, ich glaube, es ist quasi irgendwie diese Sekurisierung durch irgendeine Schrotttruppe, die mit Schrottimmobilien, Schrott so quasi Sicherheiten verspricht, dem glaube ich mehr. De facto muss man sagen, das gesamte Weltsystem hat sich sozusagen quasi in den 2000er Jahren, und die Manager zufällig in dieser Zeit, die in Davos da irgendwie unterwegs waren, sind der Meinung nicht gewesen, dass sie die Dinge im Griff haben. Die haben gesagt, wir sind Opfer von Raum und Zeit. Was ich sehr witzig finde. Also, das heißt, also wir sehen ihr Kulturvirus, und dieses Kulturvirus hat die gesamte Finanzkrise so quasi empowered. Wo ist der Plan?
Also ich finde das eine ganz interessante begriffliche Exploration, die Sie da machen in dieses Feld der Finanzwirtschaft mit dem Begriff der psychischen Inflation. Da kann ich jetzt aber tatsächlich nur auch mit einer etwas weiteren Exploration Ihrer Äußerung darauf antworten, ja, und kann Ihnen da nicht direkt erwidern, weil das für mich ein neuer Gedanke ist. Also was mir auffällt an dem, was Sie ausführen, Sie beschreiben, und Sie haben es jetzt nicht beschrieben, sondern mehr benannt, einen Abstraktionsvorgang. Also wenn es bisher so war, dass ein Finanzmarktakteur mit seinem Sockel Eigenkapital einzelne Risiken prüft, so prüfte er jetzt irgendwann mit Vorliebe lieber einen Brief, ja, eine Verbriefung,
der hätte nicht mehr geprüft.
In dem eine Vielzahl von Risiken, die andernorts eingegangen wurden, gebündelt sind, und im Glauben an die probabilistische Ausmittelung sagt man dann, naja, das ist vielleicht ganz gut. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Ich habe mal in der Versicherung gearbeitet. Also wenn Sie als Autoversicherer nur Beamte versichern mit Ihrem VW Golf, da kommt nicht viel Geld bei raus. Sie wollen auch ein paar Sportwagen dabei haben. Jetzt könnte es aber sein, dass Sie vielleicht feststellen, oh, im Raum Hannover habe ich jetzt zu viel Ferraris versichert. Na, die trinken viel und nehmen Koks, ja, die Leute, und das ist zu hohes Risiko. Die verursachen Millionenschäden in der Innenstadt. Also muss ich ein paar von diesen Ferraris loswerden. Wie mache ich das? Die tue ich in einen Brief. Die verbriefe ich und sage, also hier, versammelte langweilige Beamtenversicherer Deutschlands, wollt ihr nicht ein paar Ferraris von mir kaufen? Ich mache das Versicherungsgeschäft für euch weiter. Ich mache die Verwaltung weiter, aber ihr tragt das Risiko und dafür kriegt ihr eine kleine Tantieme von mir. Ja? Und auf diese Weise werden dann Risiken gebündelt und verbrieft. Und in dem Moment, wo so eine Abstraktion passiert, da spricht man von einem Derivat. Ja. Also ein Papier, was selber keinen Wert hat, sondern bloß als Bündel fungiert, entweder für Schulden oder für Anteils.
Also philosophisch gesehen ein Abstraktionsprogramm.
Ja, jetzt also ein Abstraktionsprogramm. Und interessant ist, in dem Moment, wo ich abstrahiert habe und nicht mehr davon spreche, wie sind denn die Achsen von diesem Ferrari, den du da versicherst? Sind die Achslager noch in Ordnung? Denn da geht's am häufigsten kaputt bei Sportwagen, ja? Und wie ist es denn mit dem Ölverbrauch des Motors? Wenn der einen hohen Ölverbrauch hat, dann heißt das, dass er leicht in Flammen aufgehen kann. Das musst du in der Werkstatt nachgucken. Darum geht's jetzt aber nicht mehr. Sondern es geht jetzt nur noch um die Frage, können wir dem, der den Stempel auf diesen Brief getan hat, vertrauen? Und da ist man in einem Diskurs, der moralaffin ist. Da geht's dann plötzlich um die Vertrauenswürdigkeit von Institutionen, von Ratingagenturen zum Beispiel, von anderen. Und richtig, also in dem Moment, wo ich mich von der empirischen Sachdiskussion entferne, kann ich einen ganzen angeblich ökonomisch rationalen Betrieb aufbauen, einfach nur um bestimmte Vertrauenswürdigkeitsannahmen herum zum Beispiel. Und dann komme ich in eine Sphäre der völligen Fiktionalität, die sich von den Realvollzügen in der Welt entkoppelt. Und da sehe ich schon durchaus eine strukturelle Analogie zu dem, was ich als infantilierte Scheindebatten über nicht existente, bloß imaginierte Gegenstände beschreibe in meinem Buch Im Moralgefängnis. Interessant, da sehe ich eine Parallele zu dem, was in der
Finanzwelt passiert ist,
absolut,
bis dann das Kartenhaus zusammengebrochen ist.
Absolut. Deshalb, so quasi die moralische Panik, so quasi, die können wir in unseren Tagen wirklich beobachten. Wir haben sie eben an der Finanzkrise. Ich würde sie wirklich eine moralische Panik nennen. Niemand ist bisher diesen Geschichten gefolgt. Aber wenn Sie, Sie können sogar noch weitergehen. Alan Greenspan hat sozusagen das Vertrauen, die sekurisierten Kredite sozusagen quasi auf eine Art und Weise abgesegnet, die erhellend, weil er hat gesagt, das ist alles Wissenschaft. Das ist so tief, dass Sie und ich das gar nicht mehr verstehen, Quantenmechanik. Also verstehen Sie, das heißt, die Abstraktionshöhe, das Rätselhafte dieser Blackbox wurde als was Ähnliches haben wir ja mit dem Impfstoff
gehabt. Aber das ist ja gar nicht komplex. Das ist kompliziert, aber nicht komplex. Es gibt am Finanzmarkt genau zwei Dinge. Sie können einen Teil von einem Unternehmen kaufen oder Sie können einen Schuldtitel kaufen. Also Sie besitzen dann quasi die Zinsrechte an einem Stück Schulden, wenn man so will. Das sind die beiden Dinge, die es gibt am Finanzmarkt. Und drittens gibt es Derivate. Das heißt
es gibt aber auch das Vertrauen. Es gibt das Vertrauen, wenn Sie
darauf spekulieren, was mit diesen ersten beiden passiert oder mit denen Sie zusammenfassen und weiterverkaufen. Das ist überhaupt nicht kompliziert.
Womit Sie zu tun haben, ist letztlich, dass Sie bestimmte Fundamente haben. Wenn Sie die Finanzkrise nehmen, wenn wir jetzt mal im Detail sind, dann sind am Ende die Leute, als sie ihr Risiko minimieren wollten, die sind dann zu Fannie Mae und Freddie Mac gegangen, also zu staatssekurisierten Unternehmungen. Am Ende war der Staat die letzte Instanz, die alles abgesichert hat. Und das hatte wenig mit neoliberalem Entrepreneursinn und dergleichen zu tun, hatte wenig mit Risiko zu tun. Es hatte damit zu tun, dass Menschen auf Staatswegen sozusagen quasi sich rausreden. Aber wenn wir jetzt mal, ich würde diesen Bezug erstmal sehen, ich würde sagen, nur erstmal so festhalten. Ich möchte jetzt aber nochmal auf den Weg zurück, was eigentlich die Moralität mit unserer Gesellschaft sozusagen quasi anstellt. Ich würde sagen, wir können mit einiger Verblüffung konstatieren, dass die Auswirkungen gravierender sind eigentlich als die Erschütterung, die beispielsweise in der McCarthy-Ära beobachtet worden sind. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Jascha Munk. Und einen Tag vor unserer Verabredung platzte da eine Bombe. Da wurde Jascha Munk, und zwar nicht vor Gericht, sondern hintenherum in einem Brief an den Atlantic-Herausgeber, dann über Twitter der Vergewaltigung angeklagt. Und in weniger als einem Tag distanzierten sich alle Institutionen von ihm. Die Zeit, wo er als Mitherausgeber fungierte, das gleiche der Atlantic, auch Mitherausgeber, selbst seine eigene Universität. Und es gibt, das ist absolut befremdlich, keine Unschuldsvermutung mehr. Was Robert Faller, mit dem ich ein langes Gespräch über die Scham geführt habe, mit der Bemerkung quittiert hat, dass unsere Zeit eigentlich brutaler agiert. Es ist Mittelalter, das die Menschen in Acht und Bann geschlagen oder an den Pranger gestellt hat. Also Moralitis, so wie wir sie haben, wenn man mir das gesagt hätte in den 80er Jahren, dass der Wahnsinn meiner Familie sich auf die ganze Gesellschaft ausbreiten würde, ich hätte es nicht geglaubt.
Wir sind in einem Gesellschaftszustand, wo meine Spekulationen darüber, was andere wahr oder falsch, erfunden oder real, über mich behaupten könnten, für mich schicksalsentscheidend sein können und auch so empfunden werden.
Ja.
Und die Leute beim Atlantic und bei der Zeit geben sozusagen ein Zeugnis dafür, dass im Großen und Ganzen meine Gesellschaftsanalyse im Moralgefängnis richtig ist. Sie verhalten sich nämlich vorauseilend, paranoid, gefahrenvermeidend. Und die Gefahr, die sie versuchen zu vermeiden, am Exempel von Jascha Munk, ist, mit einem Bösen assoziiert zu sein. Was natürlich immer nur bedeutet, mit einem für böse Erklärten assoziiert zu sein. Das ist genau die paranoide Wahnwelt von Fundamentalisten, die Angst haben, von anderen Fundamentalisten niedergemacht zu werden. Das ist die richtige Analyse dieses Geschehens.
Ja.
Und
Wohlfahrtskomitee.
So. Und ich möchte an der Stelle mal an ein paar intellektuellen Kollegen erinnern, die das wirklich verdienstvoll auf den Punkt gebracht haben. Also Frau Boley zum Beispiel hat nach der Wende erklärt, man solle mal dieses Studium der Stasi-Methoden, das solle man mal mit Vorsicht betreiben und man werde schon sehen, dass dieser allgemeine propagandistische Nebel, das Ausschalten von Leuten auf tausend Wegen, die nicht direkt polizeistaatlich sind, das werde alles wiederkommen, sagt sie. Diese bewusst erzeugte und auch gesteuerte, punktuell auch mal bewusst gesteuerte Paranoia in der Bevölkerung, das davor sei man nicht gefeit, weil man jetzt eine Stasi-Unterlagenbehörde hat, sondern sie meint, dass das wiederkommen wird. Das fand ich gespenstisch, als ich das gelesen habe, dieses Zitat, und auch ich konnte es auch verifizieren. Und ich finde schon, dass sie da etwas anspricht, was wir heute wieder sehen. Tocqueville hat ja in der Demokratie in Amerika auch beschrieben, dass die soziale Ausgrenzung über Rufmord, über problematisch machen der ökonomischen Lebensgrundlage, distanzieren von Geschäftspartnern und so weiter, dass das viel, viel grausamer ist für einen Einzelnen, als genau zu wissen, wenn ich der Kirche widerspreche, komme ich ins Gefängnis. Okay. Ja? Also wir sind frei, aber wir sind in einem Raum, wo sich so viele Zwangsszenarien überlagern, dass diese Freiheit sehr wohl beherrscht ist. Ja? Und im Extrem, also Sheldon Wolin, ein Theoretiker, den ich sehr schätze, hat ja eine Theorie aufgestellt, um das System der Vereinigten Staaten von Amerika zu charakterisieren. Mhm. Und er bezeichnet das als ein System des inversen oder invertierten Totalitarismus. Das bedeutet, man hat also einen Staat, in dem Institutionen und Ansprüche bestehen, die die Freiheit des Einzelnen garantieren. Und wenn man in jede einzelne Institution hineinschaut, wie sie funktioniert, dann sieht man, dass sie invertiert ist, oder man könnte auch sagen pervertiert ist, zu einem Herrschaftsinstrument. Also Beispiel, man kann frei wählen, welche Ausbildung man macht. Ja, kann man machen. Man muss sich aber dafür verschulden als Normalbürger. Und zwar an einer Höhe, die jede Art von politischem Aktivismus oder Sabbatical für irgendwelche idealistischen Ziele völlig ausschließt und einen sofort in die Abhängigkeit von Lohnarbeit bringt, und zwar auf Jahrzehnte hinaus, in eine existenzielle Abhängigkeit. Und so kann man jede einzelne Institution durchgehen. Ja, wir haben freie Medien, aber die sind vom hochkonzentrierten Kapital so stark konglomeralisiert, wenn das denn ein Wort ist, dass wir faktisch eben doch keine Medienfreiheit haben, sondern eine ganz klare Einheitsfront, die sich nach den wesentlichen Kapitalinteressen richtet. Ja,
ich habe mal das Phänomen ist ja, dass selbst die Leute, die in den 70er, 80er Jahren in Amerika studiert haben, mit großem Befremden auf diese Student Loans schauen und sich einfach nicht wirklich erklären können, auch wissen letztlich, dass das Versprechen der jeweiligen Universität, dass der Schein, so ein kurzes Leben auskömmlich gestalten wird, Scheinproduktion ist. Ja. Muss man sagen. Das heißt, genau. Das im Grunde genommen wir abermals in eine Form der psychischen Inflation da hineingeraten. Und das ist, glaube ich, würde sagen, das ist etwas, was wirklich in den letzten wahrscheinlich 30 Jahren mit der Emergenz der Aufmerksamkeitsökonomie zusammengeht. Aber gehen wir nochmal zurück auf die, was mir wirklich gut gefallen hat in Ihrem Buch, war sozusagen quasi die Strenge, mit der Sie diese Folgen der Moralitis so mit durchgegangen sind. Sie haben gesagt, Folgen, Begleiterscheinungen der Moralitis sind Fundamentalismus, Sprachdirigismus, eine unverhohlene Gewaltbereitschaft. Man könnte von der Schlussfolgerung, dass eine Gesellschaft, die sich der Moralitis ergibt, eigentlich in einen symbolischen Bürgerkrieg hineingerutscht ist. Würden Sie dem folgen?
Das Ganze ist, und daran hängt für mich erkenntnisseitig sehr, sehr viel, ob man diesen gedanklichen Schritt macht oder nicht. Das Ganze ist eine kontinuierliche Sache. Also ist, wir kennen das aus unseren persönlichen Beziehungen. Wenn Sie den Eindruck haben, ich höre Ihnen nicht zu, dann können Sie zu mir sagen, nie hören Sie mir zu. Damit tun Sie so, als wäre das eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich nicht zuhöre, also dass ich respektlos bin.
Atomina.
Damit haben Sie das Gespräch auf meine Persönlichkeit hingedreht. Das kann mit nur einem einzigen Wort passieren. Das ist sozusagen der Nukleus der Moralisierung. Wenn Sie es öffentlich machen, dann wird es Demagogie und wirkt auf viele als eine Anweisung zum Moralisieren gegen andere. Und die Schäden, die das im sozialen Gewebe anrichtet, die sind im Einzelnen natürlich mikroskopisch, aber in Gänze ergeben sie ein Sozialklima. Also mal eine konkrete Zahl: der Antritt der rot-grünen Bundesregierung 1998
war es, glaube ich, nicht wahr? Mhm. Ja. 73% der Deutschen sagen im vereinten Deutschland, klar sage ich frei und offen meine Meinung. Kein Problem.
Heute viel schlimmer, ja, die Zahlen.
Heute sind es 40%.
Ja.
42%.
Katastrophale Entwicklung.
Und noch viel interessanter, was ich auch in dem Buch beschreibe, intelligente Meinungsforscher stellen ja eine andere Frage. Die fragen, sagen Sie mal, Herr Burkhardt, können Sie sich vorstellen, dass in Deutschland jemand Angst hat, seine Meinung zu äußern? Und dann sagt Herr Burkhardt mit über 80%iger Wahrscheinlichkeit, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bestimmte Gruppen der Bevölkerung Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Ja? Das ist schon, also da sind viele mikroskopische Verletzungen im Gesellschaftskörper passiert, im politischen Körper, dass wir heute an diesem Punkt angekommen sind. Das heißt also, die Antwort auf Ihre Frage ist meines Erachtens, ja, wir sind in einem rhetorischen Bürgerkrieg und der hat auch das Potenzial, natürlich prinzipiell in Richtung Gewaltausbruch sich zu entladen irgendwann von Gruppen gegeneinander. Der hat aber auch das Potenzial, eine Gesprächssituation zu erzeugen, sozial gesehen, wo eine Regierung damit durchkommt, sich selbst in totalitäre Macht zu versetzen. Wir sind davor nicht gefeit. Und deswegen habe ich habe auch ein Kapitel geschrieben in dem Buch, auf Anregung meines Lektors, muss ich sagen, weil der hat das gesehen, dass das in der Konsequenz meines Denkens lief und hat gesagt, du brauchst eigentlich ein Kapitel, wo das müsste heißen, die Möglichkeit eines totalitären Staates. Und er hatte völlig recht und ich habe dann nochmal Arendt und Le Bon und andere gelesen und gemerkt, ja, das stimmt. Das liegt genau in der Konsequenz dessen, was ich hier als eine Gegenwartskulturanalyse begonnen habe. Logisch zu Ende gedacht ist die Erfüllung, also die glückliche Erfüllung, ja, von Moralisierung ist die Diktatur meines eigenen Willens. Das ist eigentlich, denn ich trete in dem Moment, wo ich eine Sachdiskussion über eine Gemeinwohlfrage verlasse und sie zur Diskussion über die Charaktereigenschaften von Individuen mache, ist ein Akt der diskursiven Gewaltausübung.
Ja, Megalomanie.
Ja, also und die natürliche Tendenz und deswegen ja auch die späteren Kapitel, wo ich das so deute, dass ich sage, eine Gesellschaft, in der es Faktenchecker gibt, eine Gesellschaft, in der es Gesetze gibt, die Gesinnungen unter Strafe stellen, wie ein Hassredegesetz, ja, das ist eine Gesellschaft, die schon verinnerlicht hat, dass es in Wahrheit ja wohl doch darum geht, in der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu hören und das Wahre zu tun. Das ist aber eine mittelalterliche Auffassung von Politik, eine vorreformatorische, eine vorpluralistische Auffassung von Politik. Und die ist letztlich nichts anderes als ein Kriegszustand.
Sie haben an einer Stelle auf sehr klare, schöne Weise geschrieben, Zitat, der quält objektlose Hass findet sein lang ersehntes Ziel. Das scheint mir die Psychopathologie der gegenwärtigen Moralitis wunderbar wiederzugeben. Man hat einen Schuldigen, einen Sündmobbding festgemacht, der für ein ortloses Ressentiment, also für ein vagierendes Ressentiment, in Haftung genommen wird. Von Hitler gibt es, wie Hermann Rauschning überliefert hat, einen ähnlichen Gedanken. Der hat nämlich gesagt, Hitler, gäbe es den Juden nicht, so müsste man ihn erfinden. Ich glaube, dass Sie mit Ihrer Vorstellung der Objektlosigkeit wirklich einen Nerv treffen. Da bekommt ein vagierendes, ortloses Unbehagen, eine Adresse, einen Schuldigen vorgesetzt. Und ich glaube, das ist der psychologische Mechanismus, den auch Christopher Nash so beschrieben hat. Also ein inneres, leere Gefühl sucht irgendwo nach einem Halt. Und der Halt ist die Moral und der Halt ist der Schuldige und der Halt ist der Sünden. Mich hat beim Nachdenken über die Genealogie der Maschine, genau über die symbolische Ordnung, stets der Zusammenhang dieser beiden Wörter beschäftigt, Symbolon und Diabolon. Symbolane, also das Zusammenwerfen von Dingen, der Common Interest, Diabolane, da wird das Zusammengeworfene zerteilt, der Spaltungsakt. Man könnte sagen, bricht eine symbolische Ordnung zusammen, da kommt es zur Geburt des Diabolon, des Leibhaftigen. Und viele unserer heutigen Diskurse, da gebe ich Ihnen absolut recht, muten wie die Heraufkunft eines solchen symbolischen Bürgerkriegs an. Und die ist umso beängstigender, als aus den Institutionen des Staates ja selber herausschallt. Und in diesem Kontext interessieren mich wirklich die Reaktionen, welche die politisch Korrekten auf ihr Buch abgegeben haben.
Naja, also ich glaube schon, also ohne mich jetzt da selber loben zu wollen, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, das Buch hat seinen Zweck erfüllt. Und zwar ist es rezipiert worden beim RBB, im bayerischen Fernsehen, also im Fernsehen des Bayerischen Rundfunk, aber auch an so einem ganz konservativen, in der Mitte des Mainstreams beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, habe ich neulich ein launiges, längeres Gespräch in einem Podcast führen können. Und ich muss sagen, die Reaktion aus dieser, sagen wir mal, Mitte des Just-Milieu ist eigentlich, ja, wir können das nicht von der Hand weisen, weil es begrifflich auch einfach, es ist auf begrifflicher Ebene aufbereitet, es ist nicht polemisch in den Raum gestellt, es ist keine einfache Generalverleumdung unserer politischen Institutionen und unserer kulturellen Gepflogenheiten, sondern es ist ein Aufzäumen unserer aktuellen kulturellen Gepflogenheiten und unserer neuartigen politischen Institutionen wie Faktencheckern und solchen Dingen auf Basis einer philosophischen Theorie. Und es war für mich eine der größten Überraschungen, positiven Überraschungen, als ich tatsächlich in diesem sehr polemischen, sehr Mainstream-lastigen, sehr NATO-orientierten Podcast Geier und Niesmann im Redaktionsnetzwerk Deutschland dann so Sätze gehört habe von meinen Gastgebern wie: Ja, es stimmt, der Zeitgeist ist nicht mehr diskursiv. Ja, es stimmt, wir brauchen auch fundamentale Systemkritik in einer offenen Gesellschaft. Ja, es stimmt, wenn ich Sie hier ankündige als einen Publizisten, der bei allen großen oder vielen großen Medienmarken geschrieben hat, aber auch bei so einem verschwörungsmäßigen Portal wie den Nachdenkseiten, dann mache ich doch genau das, was Sie in Ihrem Buch kritisieren. So beginnt also der Herr Geier den Podcast. Mhm. Und das ist schon ein Maß an Metareflexion, sagen wir mal, der moralinverseuchten Aspekte unseres öffentlichen Diskurses, der, glaube ich, durch das Buch angestoßen worden ist, mitten im Herzen dieser moralinverseuchten Diskussion. Und damit bin ich sehr zufrieden und es hat sich auch bisher ganz gut verkauft. Es war einige Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und insofern waren die Reaktionen aus dem politisch korrekten Milieu bisher eigentlich sehr, sehr ermutigend. Interessanter fast für mich waren die ablehnenden Reaktionen aus dem sehr regierungskritischen Lager, wo man mir, also die sind auch nicht durchgängig, aber es gab ein paar ablehnende Reaktionen, wo mir im Grunde gesagt wurde: Wie kannst du nur darüber reden, wie jeder spalterisch handeln kann, wenn doch klar ist, wer die großen Schuldigen sind? Und dann meine Antwort ist darauf, ich weiß, ihr wünscht euch von mir vielleicht eine Polemik gegen das Establishment der Bundesrepublik, dann sage ich eben, lest doch mal meine Kolumnen nach. Oder meine tagespolitischen Kommentare, die tatsächlich manchmal auch polemisch sind, da seht ihr, was meine Haltung zu den Fragen von Schuld, Verantwortung und so weiter ist. Aber als Philosoph bin ich doch auf der Mission, ein Begriffsinstrumentarium bereitzustellen, mit dem man sich über die Gräben hinweg darüber verständigen kann, was hier mit uns geschieht und wie wir dem im gemeinsamen Interesse entgegenwirken können durch eine Veränderung dieser Verhaltensweisen.